und schauen zum Popkulturfestival in Berlin, das wieder mit einem reichhaltigen Programm in diesen Tagen startet. Heute Abend geht's los. Und dieses Popkulturfestival, es ist eine Plattform für alles Mögliche. Nicht nur für Live-Konzerte, sondern auch für experimentelle Musikformate, Workshops, Networking und vor allem auch Gespräche. Und mit einem Gespräch macht das Festival auch heute Abend auf. Da geht es um die Thematik des Streamings. Streaming habe die Musikwelt demokratisiert, so heißt es ja ganz oft. Auch als unabhängiger Künstler kann man ja nun Musik veröffentlichen, direkt sein Publikum finden. Aber es gibt auch Kritik an solchen Plattformen wie Spotify, die selbst entscheiden, wer das Geld verdient. Spotify zerstöre den Wert der Musik. Das ist die These des Hamburger Produzenten und Labelbetreibers Johann Scherer. Er diskutiert heute Abend darüber auf dem Festival Popkultur in Berlin und ist jetzt bei mir. Herzlich willkommen. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Johann Scherer, Streaming hat die Musikindustrie erst einmal verändert. Soweit, das können wir vielleicht erstmal festhalten. Wie denn genau?
Naja, ich glaube, da muss man ein bisschen gucken, wo man herkam. Früher gab es ja eine klar zuzuordnende Verbindung zwischen Hörerinnen und Hörern und Bands. Die fällt weg im Streaming. Es hört sich erstmal abstrakt an, ist aber eigentlich ganz einfach zu erklären. Durch Streaming und durch diesen Flatrate-Konsum und teilweise eben auch durch den Umsonst-Konsum, man darf ja nicht vergessen, dass über 500 Millionen Menschen umsonst Spotify hören. Mhm. Das wird dann durch Werbung finanziert, wenn man das so sagen darf. Es fehlt die aktive Kaufentscheidung. Und diese aktive Kaufentscheidung hat in den Jahren vor Streaming eben nicht nur eine wirtschaftliche Bindung zu den Bands etabliert, sondern auch eine emotionale. Und die fällt weg. Die Musik streamt so, fließt einfach so rein. Und man muss sich nicht mehr entscheiden, will ich das und im Gegenzug auch vielleicht etwas anderes nicht. Und man etabliert dadurch eben gar kein ganzheitliches Wertesystem mehr. Das bedeutet eben auch, dass jede zukünftige Ausgabe in diesem Wertesystem sich teuer anfühlt. Also auch ein Konzertticket zum Beispiel. Und das hören wir ja auch überall.
Genau, dazu werden wir auch gleich kommen. Also dieses Commitment, und Sie sagen, das ist auch emotionaler Natur. Sie haben auch festgestellt, dass es allen Musikern, die Sie zumindest kennen, schlechter geht als vor 20 Jahren. Warum ist das so?
Weil sie weniger Geld verdienen. Also Streaming, es gibt viele, viele, viele Probleme bei Streaming. Die sind bei den unterschiedlichen Streaming-Anbietern, gibt ja nicht nur Spotify, auch wenn sie quasi Monopolist sind, aber es gibt auch noch Deezer, Apple Music, Kubus, viele verschiedene. Aber die haben eben alle ein Problem, das ist das Abo-Modell, das ist die viel zu geringe Vergütung pro Stream, das sind intransparente Vergütungssysteme und das sind eben auch Vergütungsschlüssel, wie das sogenannte Pro-Rata-System, wo nicht die Band das Abo-Geld kriegt von den Menschen, die sie hören, sondern unser aller Abo-Geld in einen Topf geht und dann nach Marktanteil ausgeschüttet wird. Das hört sich erstmal fair an auf den ersten Blick. Klar, die Leute, die aus diesem Topf am meisten gehört werden, kriegen das meiste Geld. In der Realität hat es aber zur Folge, dass die kleinen Bands im Regelfall die großen Bands subventionieren. Das heißt, wenn ich, ganz einfaches Beispiel, ausschließlich eine kleine Berliner Punkband höre, dann müssten eigentlich meine 12 Euro Spotify-Gebühr nur an diese Band gehen. Die gehen aber in diesen Topf und die Band bekommt am Ende viel, viel, viel weniger von diesen 12 Euro.
Ich weiß auch von vielen KünstlerInnen, die wirklich fluchen. Wie oft müssen die geklickt werden, um einen Cent sozusagen zu bekommen? Das ist absurd. Sie wiederum hätten ein Gegenmodell, das Sie im Kopf haben. Wie könnte das aussehen?
Ja, also das Gegenmodell, wir wissen, ich fühle mich gar nicht so wohl in der Rolle des Anti-Fortschrittlichen oder so. Ich finde Innovation super und ich finde auch technischen Fortschritt streckenweise gut. Was ich nur nicht gut finde, ist eben fehlgeleiteter Fortschritt. Und es gibt durchaus auch Beispiele in der Vergangenheit aus allen möglichen Bereichen, wo man erkannt hat, dass Fortschritt mehr Nachteile als Vorteile bringt. Das ist hier beim Musikstreaming ökonomisch definitiv der Fall. Und es rückabgewickelt wird. Also ich habe meine Idee ist nicht, kauf wieder Schallplatten, kauf wieder CDs, obwohl das natürlich sinnvoll ist und das kann man auch immer machen und das kommt auch den Bands zugute und das ist ganz logisch und die bessere Art Musik zu hören und so weiter. Ich will jetzt gar nicht so großvatermäßig daherreden. wir müssen so oder so zurück zu einer aktiven Kaufentscheidung. Man muss einfach, wenn man einen Track hört, sich einmal kurz entscheiden, will ich den oder will ich den nicht? Und ich glaube, dann wäre schon viel gewonnen, wenn dieser Track dann entsprechend vergütet wird.
Abgesehen davon, dass es einen anderen Verteilungsschlüssel geben könnte. Johann Scherer, Sie machen auch selbst Musik und haben gerade schon ausgeholt und wollten, glaube ich, dazu noch was sagen. Ich wollte unbedingt noch auf die fehlenden Besuchenden der Konzerte eingehen, aber dazu vielleicht gleich noch was.
Ja, ich kann es schnell machen. Also es gibt einen anderen Vergütungsschlüssel, der nennt sich User-Centric. Da geht das Geld von Abonnentinnen und Abonnenten zu den Bands, die gehört werden. Auch da gibt es Berechnungen. Das ist kein fundamentaler Gamechanger, aber Bands würden 10-15% mehr Geld bekommen, gerade kleine Bands. Das ist nicht nichts. Und wer sich dagegen stellt, sind die Major-Labels. Die Plattformen wie zum Beispiel Spotify sind gar nicht dagegen, weil die zahlen sowieso immer 70% ihres Incomes aus. Es ist völlig egal, in welchem Schlüssel die das machen. Für die, nur die Major-Labels sind historisch gewachsen, eben immer auch Anteilseigner von Spotify gewesen, leben ganz ungeniert diesen Interessenkonflikt und stellen sich quer, wenn es um einen Verteilungsschlüssel geht, von dem sie nicht profitieren, weil eben die großen Bands hauptsächlich bei Major-Labels sind. Insofern...
Das lässt tief blicken in das ganze Grundsystem, wenn man so will. Aber ich möchte nochmal auf Ihre Beobachtung eingehen, leere Konzertsäle oder nicht mehr besuchte Konzerte oder weniger. Haben wir tatsächlich ein Problem mit dem Wert der Musik, des gemeinsamen Musikerlebens?
Ja, wir haben ein Problem, was ich gar nicht unbedingt an dem Wert so sehr festmachen will. Es ist tatsächlich ein Problem, was man als Clusterfuck bezeichnen könnte, weil es so komplex an so vielen Ebenen kaputt ist. Im Falle der ausbleibenden Tickets ist es nun mal so, ja, einerseits, wie ich eingangs schon sagte, fühlt sich ein Ticket teurer an, weil man nie einen Wert zugeordnet hat. Ich habe nie gesagt, ich zahle 20 Euro für das Album, da sind 50 Euro für ein Ticket vielleicht auch okay. Und zweitens sind Ticketpreise reell gestiegen. Es liegt nicht nur an der Inflation, auch inflationsbereinigt sind sie gestiegen. Aber hauptsächlich ist der Grund, weil die großen Ticketing-Plattformen, in Amerika ist es Live Nation, in Deutschland ist das CTS Eventim zum Beispiel, Ticketgebühren aufschlagen. Also wenn ein Ticket 50 Euro kostet, haben jeder von uns schon mal gesehen, nach dem Checkout-Prozess stehen auf einmal 85. Und dann sind das irgendwelche Servicegebühren oder Print- oder Versandgebühren für ein PDF, was man per E-Mail bekommt, oder Parkinggebühren, obwohl man mit der Bahn kommt. Das sind nebulöse Aufschläge, wegen denen übrigens Live Nation verurteilt worden ist, wegen Machtbrauch der Monopolstellung in den USA. Das Gleiche sollte man mal bei Eventim auch überdenken, vor allen Dingen, weil eben Firmen wie Eventim das gerne den Bands in die Schuhe schieben. Das stimmt noch nicht.
Also ziemlich viel Intransparenz, summa summarum. Heute beginnt das Popkulturfestival in Berlin. Das versteht sich, ich habe es schon gesagt, als Plattform für kreative Ideen, künstlerische Experimente, internationale Begegnungen. Welche Bedeutung hat ein solches Festival wie Popkultur für die Branche und auch für Sie persönlich als Produzent, als Labelbetreiber, als Musiker?
Also diese Festivals sind in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzen, weil es eben um Nachwuchsförderung geht. Für kleine Bands ist das wichtig, um wahrgenommen zu werden, um stattfinden zu können, um sich ausprobieren zu können, um auch in einem Rahmen stattfinden zu können mit anderen Bands, die vielleicht interessant sind. Es hat immer was mit Image zu tun. Solche Festivals lassen sich schwer finanzieren, weil eben viele kleine Bands auch da sind. Deswegen braucht es Kulturförderung, die ja nun leider gerade in dem Bereich massiv gekürzt wird, während andere Bereiche wie zum Beispiel Bayreuth mehr Geld bekommen als vorher, was auch eine bizarre Prioritätensetzung unseres Kulturstaatsministers ist. Aber ja, Kulturförderung ist dafür da, Dinge aufzubauen, Künstlerinnen und Künstler aufzubauen, die noch nicht selbstständig überleben können. Und es ist nicht dazu da, das bereits Funktionierende zu prämieren.
Klare Worte, und mehr davon gibt es auch heute Abend, nehme ich mal an, auf dem Popkulturfestival. Das geht jetzt eine Woche lang mit einem reichhaltigen Programm. Es findet im Silent Green im Berliner Wedding statt. Mit dabei heute Abend um 20 Uhr eben Johann Scherer, Autor und Musikproduzent. I Stream the Line Between Good and Evil. So ist das heutige Gespräch übertitelt. Mit ihm auf dem Podium die Kulturjournalistin Aida Baganijad. Johann Scherer, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, für Ihren Besuch hier auf Radio 3.
Ich danke Ihnen auch.